Hallo Tabea.
Hallo Marie.
Ja, hallo zu einer neuen Folge.
Ja, mittlerweile immer wieder sonntags.
Genau, für uns Samstag.
Ja.
Morgens.
Ich finde es eigentlich immer einen ganz entspannten
Voll.
Start ins Wochenende so.
Ja, weil, also gerade die inhaltlichen Folgen, es ist dann doch immer ganz schön, nicht Aufwand, aber Überwindung. Und naja, man muss sich reindenken, man muss was vorbereiten. Und ich finde es schön, wenn man es dann am Anfang vom Wochenende geschafft hat.
Ja, und es ist halt auch immer morgens irgendwie entspannt hierher zu kommen. Heute habe ich wieder einen Kaffee gekriegt.
Es gibt sogar Blumen. Meine Mama hat mir Tulpen gekauft. Oh, das ist das erste Mal Tulpen. Finde ich voll schön.
Ja, ist immer schön, wenn es losgeht. Ja. Dann ist so langsam Hoffnung auf den Frühling.
Obwohl es heute mega grau ist, mal davon abgesehen. In unserer heutigen Folge, haben wir ja schon angekündigt, bleiben wir weiter beim GIT-Trakt und kümmern uns heute um das Thema Übelkeit, Sodbrennen, aber auch PPIs, allzeit bekannt.
Ja, die waren auch stark gewünscht. Also haben wir öfter Nachrichten von euch bekommen, dass ihr gerne mehr über Sodbrennen und
Magenschleimhautentzündung gehört ja auch dazu.
Genau.
Ja, und da werden wir heute euch mal so ein bisschen was vorstellen, ein bisschen da durchgehen, was man beachten muss, ja, was es sonst noch so gibt. Und dann haben wir auf jeden Fall den Teil vom GIT ausgiebig behandelt. Und dann folgt nur noch die CED, also Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa Folge.
Genau, chronisch entzündliche Darmerkrankung.
Genau.
Ja. Gut, dann wünschen wir euch viel Spaß heute.
Und dann geht's jetzt los.
So, wir haben ja beim letzten Mal schon über Durchfall gesprochen, unter anderem. Und ja, wir wollen heute ein bisschen mehr so Übelkeit, Erbrechen, Magenkrämpfe auch nochmal behandeln. Und vorab erstmal, wenn wir uns erbrechen, gilt genau das Gleiche wie eben auch beim Durchfall. Es muss natürlich die Flüssigkeit und die Elektrolyte, die wir dadurch verlieren, ja, nachträglich wieder aufgenommen werden. Da gibt's verschiedene Präparate. Manche sind auch bekannt durch Social Media. Es gibt auch Präparate für Kinder, also schon ab dem Säuglingsalter tatsächlich. Und genau, da würde man dann eben darauf achten, dass Flüssigkeit und Elektrolyte immer gut aufgefüllt werden. Also
ja, gerade bei Kindern ist es halt wichtig, das meinten wir auch schon in der letzten Folge, weil die ja einfach einen, ja, auf die Körpergröße gerechnet dann viel, viel mehr Flüssigkeit verlieren.
Genau, so anteilig, ne?
Genau.
Also wenn wir einen Liter verlieren, also bei denen ist dann schon Ende, so gefühlt.
Eben, und ich habe im Bekanntenkreis von so vielen gehört, dass wieder so hier Norovirus und so rumging und auch so lustige Geschichten, wie ich saß irgendwie auf dem Sofa und wurde einmal komplett beim Kuscheln
vom Kind hoffentlich
vollgereiert.
Oh Gott.
Deswegen ist es, glaube ich, wirklich ein relevantes Thema. Und genau, die PPIs machen wir danach. Also bleibt da auf jeden Fall dran. Das wollten wir noch dazu sagen. Genau, und was man dann noch so ein bisschen, nicht naturheilkundlich, aber wir wollen ja auch auf die Pflanzen eingehen, irgendwie machen kann, wäre zum Beispiel Pfefferminzöl. Da aber darauf achten, ab 12 Jahren Kratzmer. Auch Kratzmer-Reflex, ja, ne?
Ja, das ist für ganz kleine Kinder.
Ja, ist ein bisschen blöd.
Aber es gibt sozusagen ein Fertigpräparat, wo Pfefferminzöl drin ist und das ist ab 12 zugelassen. Grundsätzlich bei kleinen Kindern können wir nicht oft genug sagen, bitte, also vor allem bei Babys, Säuglingen, keine ätherischen Öle.
Richtig, keine ätherischen Öle und Pfefferminzöl, auch ätherisches Öl. Dann gibt es noch ein anderes Präparat, was auch relativ bekannt ist, was Gänsefingerkraut enthält. Hier aber drauf achten, denn das ist dann erst ab 18 Jahren. Und was ich auch noch sehr interessant fand, ist Pyridoxin, ein B-Vitamin, B6, was auch gegen Übelkeit helfen kann. Und was, glaube ich, sehr, sehr bekannt ist und auch mit einer meiner Lieblingspflanzen, ist nämlich Ingwer, also Zingiber rhizoma, eine Zingiberaceae. Und habe ich tatsächlich auch selber schon öfters mal ausprobiert, einfach so eine Zehe mir geschält und ein bisschen drauf rumgekaut. Das ist sehr, sehr scharf, weil da eben Gingerode drin sind und die aktivieren den TPRV1-Rezeptor. Und das ist halt einen Rezeptor für sensorische Neuronen. Und dann haben wir diese Capsaicin-ähnliche Wirkung, haben wir auch schon öfters mal erklärt, deswegen scharf und deswegen auch für viele drauf rumkauen, direkt schon relativ hart. Man kennt ja diese, also nicht hart, also schwierig, weil es so scharf ist. Man kennt ja auch, dass Ingwer ganz oft in so Schokolade ummantelt ist oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob ich persönlich Schokolade empfehlen würde, macht vielleicht ein bisschen Honig drum oder
maximal
sowas.
Maximal Bitterschokolade, vielleicht so genau, ganz, ganz dunkle.
Genau. Und Ingwer blockiert den 5-HT3-Rezeptor und deswegen wird Ingwer eben eine antiemetische Wirkung zugeschrieben. Genau.
Gibt es auch wieder Fertigpräparate und ja, dann gibt es aber auch Leute, die sagen, boah, geht mir weg mit euren Pflanzen so.
Na, es gibt ja auch wirklich sehr schlimme Übelkeit, ne? Also die man wirklich therapeutisch behandeln muss.
Ja, aber manchmal hilft sowas auch schon, aber gut. Auf jeden Fall, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte lieber was Chemisches, dann gibt es zwei Stoffe, die da vor allem zum Einsatz kommen. Wir bleiben jetzt vor allem bei der Selbstmedikation gerade so ein bisschen. Mhm. Und zwar das Dimenhydrinat und das Diphenhydramin. Mhm. Da gibt es auch relativ bekannte Fertigarzneimittel. Ja. Und die gibt es sowohl als Kaugummis, als Zäpfchen, als Tabletten. Und
die Kaugummis kenne ich tatsächlich.
Die werden auch bei Reiseübelkeit eben viel eingesetzt. Und hier muss man jetzt sagen, das sind ja H1-Antihistaminika. Und dadurch werden die zerebralen H1-Rezeptoren gehemmt. Und dieser Brechreflex zum Beispiel, der ist dann eben auch ja Histamin induziert. Und der wird eben dadurch unterdrückt. Ja. Hier muss man wieder sagen, manchmal ist es auch gut, wenn was rauskommt. So, manchmal will der Körper ja auch was Schlechtes sozusagen wieder rausbringen. Also wenn zum Beispiel
bei so Intoxikation oder so.
Richtig,
ne?
Da ist dann die Frage, ist es das Richtige? Aber grundsätzlich wird eben Übelkeit und Erbrechen unterdrückt durch H1-Rezeptorblockierung.
Ja.
Ja, die sind stark sedierend auch irgendwie. Mhm. Also
nicht irgendwie, habe ich selber schon erlebt.
Also man sollte jetzt nicht eine nehmen, wenn man selber Auto fährt und einem dabei schlecht wird, weil das könnte gefährlich sein. Genau, das ist auf jeden Fall noch wichtig zu nennen. Und dann gibt es noch andere, die das auch nicht unbedingt nehmen sollten.
Genau, Schwangere und auch hier ab 6 Jahren vielleicht noch dazu sagen. Ne?
Genau, die Präparate und der Zulassung ab 6. Genau, bei Schwangeren ist es nämlich so, dass
das Präparat, also Dimenhydrinat, eine venenfördernde Wirkung hat und gerade Schwangere können sehr stark von Übelkeit geplagt werden. Also wäre doof, wenn man das jetzt einer Schwangeren abgibt. Genau, weil es eben venenfördernd sein kann und hier in dem Fall würde man eher auf Doxylamin oder zusätzlich noch Pyridoxin oder generell B-Vitamine umsteigen.
Genau, also es gibt Ärzte, die wohl auch Schwangere damit behandeln, aber das ist eben dann Sache des Arztes, also da
sein Risiko.
Richtig. Also in der Apotheke würde ich jetzt keiner Schwangeren das mitgeben.
Richtig. Genau, und dann wollen wir jetzt einmal noch umsteigen auf Krämpfe, die ja tatsächlich auch, wenn einem übel ist, kann man auch starke Magenkrämpfe haben oder generell Krämpfe mit einhergehen. Und da haben wir uns im Vorfeld, wie wir schon in der Folge davor meinten, wenn ihr da nochmal reinhören wollt, haben wir ein bisschen diskutiert, was so unser Lieblingspräparat ist da. Und wir haben da beide zwei verschiedene. Mhm. Tabea ist da lieber pflanzlich geblieben. Und du kannst uns ja gerne mal ein bisschen mehr darüber erzählen.
Genau, und zwar gibt es ein pflanzliches Präparat, was ganz gut bekannt ist. Da sind 7 verschiedene Pflanzen drin. Unter anderem auch Schöllkraut. Wodurch wir hier auf jeden Fall eine Anwendungsbeschränkung haben, wobei man auch sagen muss, es gibt 2 verschiedene Sorten von dem Präparat. Es gibt auch eine ohne Schöllkraut, die dann eher sozusagen für den längeren Gebrauch wäre und eben eine für den akuten Gebrauch mit Schöllkraut, weil Schöllkraut eben auch lebertoxisch ist.
Genau.
Und dementsprechend nicht dauerhaft angewendet werden sollte. Die Inhaltsstoffe aus dem Schöllkraut, die lebertoxisch sind, heißen nämlich
Benzylisochinolin-Alkaloide.
Genau.
Und das ist wirklich wichtig.
Ja, außerdem, wie gesagt, 7 verschiedene Pflanzen sind da drin. Auch noch zum Beispiel die bittere Schleifenblume. Da haben wir dann auch wieder die Bitterstoffe.
Liberis amara. Amara ist ja bitter.
Mhm.
Genau. Die Bitterstoffe wirken eben so, dass sie eine reflektorische Steigerung der Sekretion anregen. Auch schon bevor die Nahrung überhaupt im Magen ankommt. Also macht vielleicht auch Sinn, sogar vorher das sogar schon zu nehmen. Und es gibt eben ganz viele verschiedene Bitterstoffrezeptoren im Mund, Verdauungstrakt, in der Nase oder den Atemwegen. Genau, und das ist eben die TAS2-Rezeptorfamilie. Und das Wichtige ist eben, dass wir dann eben mehr Verdauungssekret haben, also im Magen als aber auch im Darm, und dass deswegen eben dann auch die Verdauung erleichtert wird.
Genau, generell ist es halt gut bei Übelkeit, richtig, bei Krämpfen, bei allem Möglichen, weil es eben einfach dieses breite Spektrum hat durch diese 7 verschiedenen Pflanzen, die auch alle verschiedene Wirkungen haben. Ich kann es sehr empfehlen. Ich habe auch eine Zöliakie, und wenn ich mal Gluten erwische aus Versehen, dann hilft mir das auf jeden Fall auch immer ganz gut. Also falls da jemand auch Probleme hat. Genau, so. Und obwohl ja Marie eher die Bio-Tante und ich eher die Chemietante bin, hat Marie eher ein chemisches Präparat, was sie bevorzugt bei so Magenkrämpfen.
Genau, weil ich habe eher, wenn dann, ganz oft auch Unterbauchkrämpfe, so öfters mal gehabt, auch so familiär. Und da hat immer, war ich immer ein Fan von Botulskopolamin. Also nicht Fan, das klingt jetzt übertrieben, aber das habe ich dann halt eher benutzt als das pflanzliche Präparat. Hier wieder auch keine, nur unsere persönliche Meinung, keine Handlungsempfehlung. Genau, und das ist eben ein Muskarinrezeptor-Antagonist und blockiert den muskarinischen Acetylcholin-Rezeptor und dadurch eben krampflösend auf die glatte Muskulatur. Glatte Muskulatur wegen Parasympathikus Acetylcholin. Genau, und es ist eben mega interessant, finde ich, weil wir haben halt eben noch, es ist ja eigentlich von Scopolamin abgeleitet, ist aber viel, viel polarer, weil wir eben noch ein Butyl dran haben, und deswegen geht's nicht durchs ZNS. Und das fand ich immer chemisch sehr cool.
Mhm.
So, ne? Weil durch diese chemische Veränderung haben wir dann eben nicht die zentrale Wirkung, wie zum Beispiel vom Scopolamin.
Ganz lustig, wurde ich auch in meiner Bioprüfung tatsächlich gefragt, und weil wir erst die Staatsexamenfolge ist ja noch nicht lange her, kann ich erzählen. Wir haben dann nämlich auch, der Prof hat mich auch gefragt nach so Krämpfen, und ich habe dann natürlich erzählt, dass ich dieses Präparat nehme, und er meinte dann halt wirklich so, ja, das ehrt sie auch sehr, aber was ist denn mit Menschen, die lieber was Chemisches haben wollen? Das heißt, es war tatsächlich genau auch Inhalt meiner Prüfung.
Voll, genau. Und was eben noch Nebenwirkungen sein können, sind halt diese typischen antagonistischen Wirkungen auf den Muskarinrezeptor, also Mundtrockenheit, Übelkeit, Verstopfung, genau, aber das nur der Vollständigkeit halber.
Genau, vielleicht noch ganz allgemein, natürlich ist auch wichtig bei Übelkeit, Krämpfen, dass man auf die Ernährung achtet, dass man eben irgendwie Schonkost zu sich nimmt,
richtig,
alles leicht Verdauliche ist. Und was ich auch ganz spannend fand, was ich jetzt in der Apotheke gelernt habe, es gibt auch so Akupressurbänder fürs Handgelenk.
Oh ja, das habe ich auch schon mal gehört, ja.
Genau, die sich dann, dass sich Leute ummachen oder halt die Pulsgegend so kühlen oder so, dass das auch manchen Menschen hilft.
Genau, aber wie gesagt, das nur der Vollständigkeit halber.
Genau. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was die meisten Leute wahrscheinlich interessiert. Und zwar gibt es ja peptische Erkrankungen.
Genau, also wir wollen jetzt über die Refluxkrankheit, Ulcus ventriculi, Ulcus duodeni reden. Also quasi Ulcus ist ja ein Geschwür, und hier sind auch tatsächlich die darunterliegenden Gewebeschichten mit verletzt. Und ich glaube, Magenschleimhautentzündung ist echt
nicht
so ein Ding. Auch so ein Ding, wenn man Stress hat bei vielen.
Ich glaube, gefühlt in der Uni bei uns, die meisten hatten eine, oder?
Also ich bin da auch sehr anfällig für. Es ist auch so ein bisschen typabhängig, ne, ob sich der Stress irgendwie auf den Magen schlägt oder nicht.
Also wir sind beide durch unser Studium auf jeden Fall mal dahin geraten.
Ganz oft dann auch aufpassen, und ich merke das dann immer auch, wenn es zu stressig wird, dann schlägt es mir auf den Magen.
Ja, das Schlimmste daran war, dass man dann auf Kaffee verzichten musste.
Oh Gott, ja.
Aber gut, wir können ja mal darüber reden, was das Ganze denn begünstigt außerhalb von Stress jetzt.
Genau, also wie gesagt, erhöhter Vagustonus, haben wir ja gerade schon gesagt, Stress. Aber natürlich auch genetische Disposition, das meinte ich mit so ein bisschen typabhängig. Aber auch darauf werden wir am Ende eingehen, auch eine Besiedlung mit Helicobacter pylori. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, auch wegen Magenkrebs. Aber wie gesagt, dazu gleich mehr.
Genau, dann habe ich ja gerade schon gesagt, Kaffee musste man verzichten. Dementsprechend halt alles Saure, was den Magen angreift, auch NSAIDs, also hier Ibuprofen, Diclofenac.
Aufpassen.
Rauchen, Alkohol natürlich auch nicht gut. Ja, also was begünstigt das dann?
Genau. So, und dann jetzt einmal die Frage, welche Komplikationen da auftreten können. Also das ist jetzt so ein bisschen eher die Endstufe, aber deswegen ist es auch schon wichtig, dass man jetzt sowas nicht 30.000 Jahre ignoriert. Also man muss jetzt nicht mit den Magenschmerzen rumlaufen, sondern man kann da auch schon durchaus mal zum Arzt gehen und sich mit dem Arzt besprechen, was man da jetzt gegen machen kann.
Ja, man sollte unbedingt was dagegen machen, weil es kann bis zu dem Punkt kommen, wo es zu Blutungen, Perforationen mit starken Schmerzen und zum Schock kommt.
Ja.
Und ja, das will man natürlich vermeiden. Also eine Blutung, eine gastrointestinale Blutung ist nicht lustig.
Ja, und auch sowas wie, wenn das halt immer ab und an mal blutet, es ist, also das merkt man halt als auch nicht direkt, ist auch nicht so super, ne? Also deswegen, und man kann es halt schwierig, also man kann nur, wenn man reinschaut, wenn man jetzt eine Magenspiegelung macht, könnte man es so final diagnostizieren. Aber trotzdem kann der Arzt es ganz gut einschätzen, auch wenn man jetzt keine Magenspiegelung macht, ob das jetzt behandlungswürdig wäre oder nicht. Und da kommen wir auch ganz schön zum nächsten Thema, wie man denn jetzt so eine Magenschleimhautentzündung oder einen Ulkus oder einen Reflux behandeln würde, Tabea.
Genau, die Medikation der Wahl zum heutigen Zeitpunkt sind auf jeden Fall die Protonpumpenhemmer. Wir sagen immer PPIs, also Inhibitor statt Hemmer, ne? Ja. Wir können auch PPH sagen. Mhm. Und zwar wird ja hier die Proton-Kalium-ATPase geblockt.
Genau.
Und Substanzen, die man da kennen sollte, sind Omeprazol und Esomeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol, Rabeprazol, die ganzen Prazole. Das war immer ganz gut zu lernen, da war.
Genau, und es gibt noch zusätzlich, das ist aber mehr so die softere Variante, die Antazida generell.
Wobei da auch viel einfach so Symptombehandlung.
Genau, das ist mehr Symptombehandlung, genau, weil die nämlich neutralisieren, aber da können wir gleich nochmal auf die genaueren Salze eingehen. Vielleicht klären wir erstmal, wie der Wirkmechanismus von Protonpumpenhämmern ist. Du hast ja gerade schon gesagt, sie hemmen die ATPase. Und was ich immer ganz interessant fand, dass die das ja nicht direkt im Magen tun.
Richtig, die werden natürlich auch erst im Dünndarm aufgenommen. Mhm. Und gehen dann übers Blut in die Canicoli. Das konnte ich mir irgendwie immer, ich musste immer an dieses italienische Dessert, dieses Cannelloni heißt das.
Aber
so?
Cannelloni sind auch Nudeln,
das sind
oder?
Nudeln, aber es gibt auch noch ein ähnliches Gebäck, dieses, was so gefüllt ist mit so einer Creme.
Ja, ja, ja.
Daran musste ich immer denken, aber egal, das ist auch vollkommen irrelevant. Zu den Canicoli der Belegzellen. Und dort ist es sauer. Mhm. Und dann haben wir ja für unsere Chemieprüfung den ganzen Mechanismus gelernt. Ja. Also das können wir euch vielleicht sogar heute noch aufzeichnen, wie die PPIs im sauren Milieu sich dann chemisch verhalten. Und das sind nämlich Prodrugs. Und dann wird sozusagen ein zyklisches Sulfenamid gebildet. Und das ist die eigentliche Wirkform, die dann eben an unsere Proton-Kalium-ATPase bindet.
Irreversibel.
Richtig. Und dann kann eben kein ATP mehr daran. Und das heißt, diese Säureproduktion, weil H+ ist ja was Saures, was dann produziert werden würde, wird dann gehemmt und dadurch wird eben weniger bis keine Magensäure gebildet.
Genau, also es werden keine Protonen mehr gepumpt.
Ja.
Und Protonen wären in dem Fall halt H+ Säure.
Ja.
Fand ich immer voll schön.
Echt? Voll schön.
Naja, komm, schon logisch.
Logisch meinst du, ja.
Ja, und logisch ist schön. Und genau, diese irreversible Bindung ist halt in dem Fall auch gewünscht, weil, wie gesagt, es dann wirklich dazu kommt, dass der pH-Wert ansteigt und wir eben diese Übersäuerung des Magens durch eine zu hohe Magensaftproduktion oder durch zu viel Magensaft generell irgendwie eindämmen können.
So, und unsere PPIs sind jetzt indiziert bei Refluxösophagitis, Ulkus, eben Duodeni und Ventriculi, muss man vielleicht dazu sagen, dass sozusagen, wo dieser Ulkus lokalisiert ist im GET-Trakt.
Könnte man auch wieder nur durch eine Magenspiegelung sehen, da würde das halt diagnostiziert werden, diese Differenzierung.
Genau, dann auch noch zur Rezidivprophylaxe, wenn man NSAIDs-indizierte Ulzere hat. Und es gibt noch, einfach nur mal erwähnt haben, das Zollinger-Ellison-Syndrom. Da wird so dauerhaft Gastrin ausgeschüttet.
Mhm.
Und ja, da braucht man das eben auch.
Genau, vielleicht an der Stelle nochmal irgendwie dazu. Wir sagen es auch ganz oft, auch in unserer Schmerzmittelfolge, dass wenn ihr Schmerzmittel, also gerade NSAIDs halt einnehmt, dass ihr halt darauf achtet, dass ihr auch euren Magen schützt, wenn ihr das länger und dauerhaft macht. Weil es gibt ja viele Leute, die chronische Schmerzen haben oder jeden Tag ein Ibu nehmen. Das geht schneller, als man denkt, dass der Magen dann da mit Leidenschaft gezogen wird.
Genau, allerdings PPIs auch nicht zu lange anwenden. Genau. Oft wird vergessen, auch wenn Leute aus dem Krankenhaus kommen, so PPIs abzusetzen.
Ja.
Und da kommen wir vielleicht mal zu den Nebenwirkungen. Wenn man das nämlich länger als ein Jahr anwendet, vor allem für Frauen relevant.
Genau, dann gibt es nämlich ein erhöhtes Risiko von Knochenbrüchen. Und Frauen sind ja muss man immer ein bisschen auf die Osteoporose achten.
Mhm.
Und das halt, wenn die Anwendung größer ist als ein Jahr, wie Tabea das gerade schon richtig meinte. Ne? Also man kann jetzt nicht, wir haben das ganz oft beim Blistern, Tabea und ich auch gesehen, dass da die Leute wirklich gefühlt über 3 Jahre hinweg jeden Tag ein PPI nehmen.
Mhm.
Ja, sollte dann vielleicht einfach nochmal der Arzt oder der Apotheker sich den Medikationsplan anschauen.
Genau, außerdem gibt es eine Erhöhung der Leberenzyme, natürlich auch irgendwie GIT-Störungen, weil man greift ja einfach in dieses System ein. Und wenn man das Ganze parenteral geben würde, könnte es zu Sehstörungen geben, aber das würde ich sagen, ist eher nicht so relevant.
Genau, ja.
Genau. Dann vielleicht noch interessant, Marie, wie nimmt man die denn ein?
Am besten immer eine halbe bis eine Stunde vor der Mahlzeit, also auf nüchtern Magen. Genau.
Genau, nüchtern ist eben wichtig, einfach damit das Ganze gut aufgenommen werden kann, beziehungsweise eben nicht mit dem Speisebrei irgendwie im Magen hängen bleibt, sondern dass es vor dem Essen schon wirkt.
Ja.
Und
weil es eben jetzt nicht direkt im Magen wirkt, ne? Das haben wir ja gerade besprochen, es muss erst im Dünndarm resorbiert werden.
Genau. Und es wird einfach schneller in den Dünndarm gelangen, wenn es nüchtern eingenommen wird.
Ich fand, es war mal voll nicht der Aha-Moment. Also ich habe das jetzt nicht gedacht, dass es direkt im Magen wirkt, aber ich fand es voll wichtig zu wissen. Wenn man jetzt in der Apotheke steht, dann sollte man das schon wissen.
Das stimmt.
Genau.
Ja, und dann gibt's aber Sachen, die auch im Magen wirken, beziehungsweise generell gibt's auch einfach verschiedene
Angriffspunkte,
genau. Vielleicht erstmal, bevor wir zu denen kommen, die auch im Magen wirken. Es gibt was man früher noch mehr eingesetzt hat.
Genau, die H2-Antihistaminika. Denn wir haben ein H2-Rezeptor, also ein Histaminrezeptor, der eben auch mit dafür verantwortlich ist, dass CAMP eben hochreguliert wird und dann eben die Protonenpumpe aktiviert wird. Genau, und das sind dann Substanzen wie Tabea?
Zum Beispiel Cimetidin oder Ranitidin werden aber eben nicht unbedingt eingesetzt, weil sie einfach nicht lange genug den Magen-pH-Wert so halten, wie wir ihn bräuchten. Genau.
Und Cimetidin hat auch eine starke Wechselwirkung, weil es eben am ZIP 450 Inhibitor ist, vielleicht noch dazu gesagt. Genau, was haben wir noch für Angriffspunkte?
Wir haben auf jeden Fall ja gesagt, es gibt auch Sachen, die im Magen wirken. Und zwar hatte Marie das ja vorhin schon kurz erwähnt, die Antazida. Antazida bedeutet im Endeffekt Antiazid, also gegen die Säure. Wir haben hier also basische Salze, die im Endeffekt unsere Säure neutralisieren sollen.
Dabei bleibt eben das Volumen des Magensaftes gleich, aber der pH-Wert verändert sich. Und dann ist es eben auch so, dass Antazida zusätzlich noch einen positiven Effekt haben auf die Prostaglandinsynthese. Und das ist eben in dem Fall positiv, weil das genau der gegenteilige Effekt ist von NSAIDs. Also wir verhindern eben die gesteigerte Magensaftproduktion. Und es gibt sogar noch Präparate, die eben nur die Prostaglandinsynthese fördern.
Genau, das ist auch, finde ich, super spannend, weil man immer denkt, dass NSAIDs dadurch, dass sie sauer sind, den Magen angreifen, aber ist ja gar nicht der Punkt, sondern dass sie eben das Prostaglandin E2, was ja gut ist für unsere Schleimhaut, dass sie das runterregulieren.
Richtig.
Das ist ein wichtiger Mechanismus, das haben viele, glaube ich, falsch im Kopf.
Mhm.
Genau, Ja, und dann würde ich sagen, haben wir schon unsere verschiedenen Angriffspunkte besprochen. Also wir haben ja gesagt, voll. PPI ist Hauptding. Es gibt eben H2-Antihistaminika, werden nicht mehr unbedingt eingesetzt. Und Antacida, vielleicht nennen wir da nochmal ein paar Salze.
Ja. Ja.
Ich habe schon zu Marie gesagt, welche so am besten gehen in der Apotheke. Vielleicht nennen wir die Präparate natürlich nicht, aber mal die verschiedenen Salze, die da so zum Einsatz kommen.
Genau, da gibt es einmal Aluminium-Magnesium-Hydroxid-Sulfathydrat.
Auch Magaldrat genannt, im Kurz. Dann gibt es Aluminium-Magnesium-Hydroxid-Carbonat-Hydrat.
Genau, dann eins, was ich von Tabea öfters mal kenne, ist Calciumcarbonat oder Magnesiumcarbonat.
Aber ich sage, das hat mir nicht viel geholfen, aber ich habe es mal probiert. Genauso, was ich auch mal ausprobiert habe, dieses Natriumalginat.
Mhm.
Da gibt es so kleine Tütchen, sage ich mal. Mhm. Fand ich ein bisschen besser, aber bei mir war es dann doch eher so, dass ich auch auf PPI ausweichen musste, um dann wirklich einen Effekt zu haben.
Genau, testet euch da halt durch. Wie gesagt, das ist persönlich.
Mit einem Arzt zusammen.
Mit einem Arzt zusammen. Genau.
Wenn wir schon jetzt so vorsichtig sagen mit dem Arzt, auch nochmal natürlich, wenn ihr jetzt Antacida einnehmt und da ist viel Magnesium drin, natürlich gibt es dann auch die Gefahr, dass man zu viel Magnesium im Körper hat oder Aluminium. Aber wie gesagt, am liebsten mit dem Arzt besprechen. Und ich würde sagen, wir kommen dann auch schon zum Abschlussthema für heute.
Genau, wir haben noch ein Bakterium, was wir ansprechen wollen. Es nennt sich Helicobacter pylori, ist ein Bakterium und kommt in unterschiedlichen virulenten Stämmen vor und kann eben den Magen befallen bei genetischer Disposition, Stress oder auch durchs Rauchen. Und diese Besiedlung löst eben eine Entzündungsreaktion aus, also eine Magenschleimhautentzündung.
Genau, hierbei, also diese Bakterien setzen auch unterschiedliche Substanzen frei, Phospholipasen, Ammoniak, Lipopolysaccharide, Zytotoxine und Hitzeschockproteine. Und genau, durch all das kommt es dann eben zu dieser Entzündungsreaktion.
Genau, und kann eben auch wieder zu einem Ulcus duodeni oder Ventriculi führen, genau, durch verschiedene Hoch- und Runterregulation des Bakteriums.
Genau, nachweisen kann man das Ganze entweder durch eine Schleimhautbiopsie, aber auch durch einen Atemtest, fand ich ganz cool immer. Und auch im Stuhl kann das Ganze nachgewiesen werden. Vielleicht kurz zu dem Atemtest. Der nennt sich 13C Harnstoffatemtest und das ist sozusagen so ein markierter Harnstoff, der dann zugeführt wird. Und die Helicobacter, die wandeln den um in CO2. Und dieses CO2 kann man dann eben, wenn es wieder abgeatmet wird, weil das eben markiert ist, dieses 13C, CO2 haben wir dann ja, wird das dann eben nachgewiesen. Und so kann man das Ganze im Atem nachweisen. Fand ich immer sehr spannend.
Voll, da gibt es auch einige Tests, die man so als Hypochonder durchführen kann. Und das könnt
genau,
ihr euch,
daran habe ich auch schon
gedacht. Könnt ihr euch bitte selber raussuchen und dann bewerten, ob euch das jetzt hilft oder eher weniger oder ob ihr wirklich lieber zum Arzt gehen wollt für so eine Geschichte. Genau, wir haben verschiedene Therapieziele bei dieser Ulkustherapie. Wir wollen natürlich die Schmerzen reduzieren, es soll aber auch abheilen. Und das Bakterium muss natürlich auch verschwinden. Ansonsten wird die Magenschleimhautentzündung immer weitergehen.
Genau, hier geht natürlich wieder genau das Gleiche wie auch beim Ulkus durch Stress und so. Rauchen vermeiden, Kaffee, Alkohol, NSAIDs. Genau, und dann würde man natürlich auch PPIs einsetzen können. Aber es gibt da bei der Eradikationstherapie immer so eine Erstlinie, die erstmal noch was dazu vorschlagen würde. Also PPI setzen wir immer ein und ich weiß, dass ich das immer ganz spannend fand, warum das so benannt ist, weiß ich tatsächlich auch gar nicht. Aber es gibt unter anderem die französische Triplett-Therapie, die italienische Triplett-Therapie. Genau, da gibt es so verschiedene Auswahlverfahren. Ja,
wollen wir die sagen?
Ja, im Endeffekt ist es PPI plus Antibiotika.
Richtig.
Und halt ja, da je nach
verschiedene halt.
Genau, je nach Antibiotikum. Gibt auch teilweise welche, wo noch Bismut mit eingesetzt wird. Aber PPI und Antibiotikum ist da so Leitlinie, Erstlinie.
Genau, dann gibt es noch Sekundärtherapien und eben wichtig, dass halt nochmal untersucht wird, ob das Bakterium denn immer noch vorhanden ist. Eventuell auch Zusatz von Probiotika. Und was eben noch wichtig ist, dass so eine chronische Infektion mit Helicobacter pylori einen Risikofaktor für die Entstehung von Magenkarzinom und des Maltlymphoms ist. Genau, und deswegen wird es sogar von der WHO als Gruppe 1 der definierten Karzinogene eingeordnet.
Mhm. Ja. Also wichtig, immer Ulkus kann eben auch sowas sein. Unbedingt, ja. Wenn ihr sowas merkt, geht bitte zum Arzt.
Eben, also Magenschleimhautentzündung, Gastritis oder Ulkus jetzt keine Bagatelle sozusagen, sondern ja, ne, lasst euch da einfach auch beraten. Ihr müsst das nicht aushalten, den Schmerz.
Definitiv.
Schlimm genug. Ich hasse es.
Ja, und ich würde sagen, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt.
Angefangen. Ja, also für uns war es wichtig, dass wir PPIs, wie gesagt, nochmal gesondert behandeln. Wir haben jetzt hier noch Übelkeit mit reingenommen. Ist, glaube ich, auch ein Thema, was viele betrifft. PPIs aber auch. Wir hoffen, damit konnten wir euch einen guten Überblick geben, was es so für Substanzen gibt und was man beachten sollte, worauf man achten kann. Wie gesagt, das ist ja alles zur Information.
Genau. Und ja, dann die nächste Folge wird wieder eine Talktime. Seid gespannt. Und wir hoffen, ihr hattet bei dieser Folge Spaß.
Richtig.
Und dann
freuen wir uns auf das nächste Mal bei
Tablettentalk.
Tschüss.
Ciao. Am Ende der Folge noch kurz unser Disclaimer. Wir wollen euch lediglich informieren und keine medizinische Beratung durch Arzt oder Apotheker ersetzen. Der Inhalt der Folge ist immer mit größter Sorgfalt recherchiert.
Wir übernehmen jedoch keine Haftung für Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Verlässlichkeit der bereitgestellten Inhalte. Und diese Inhalte dürfen nicht zur Erstellung eigenständiger Diagnosen verwendet werden. Haftung ausgeschlossen.